D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch hat gestern, bestimmt wie ihr auch, mitgezittert. 1:0 gegen Frankreich. Puh, war das knapp. Wir können noch Weltmeister werden. 2014, wer weiß. Rüdiger Jakob hat euch dazu in Berlin befragt, auf der Fanmeile, und stimmt damit auf unseren heutigen Vortrag ein.
Die Berliner Fanmeile feiert die deutsche Nationalmannschaft. Nach dem Einzug ins Halbfinale verwandelten 100.000 Fans die Straße vor dem Brandenburger Tor in eine schwarz-rot-goldene Jubelallee. Dabei hatte es noch Stunden vor dem Spiel ganz anders ausgesehen. Tausende stimmten sich bei herrlichem Sonnenschein auf das Spiel ein, doch es herrschte Nervosität.
Noch geht's, aber ich glaube, es wird noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Also ich drehe auf jeden Fall am Rad, glaub schon. Ja, ich werde sehr nervös werden.
Und mit dem Anpfiff wurde die Anspannung unter den deutschen Fans noch größer. Erlösung gab es dann aber mit dem 1:0 durch Mats Hummels in der 13. Minute. Die Fanmeile verwandelte sich in ein Tollhaus. Tausende lagen sich in den Armen, rissen die Hände nach oben und schwenkten ihre Fahnen. Doch dann ging das Zittern erst richtig los. Überall wurden Daumen gedrückt und jede Rettungstat von Torhüter Manuel Neuer wurde frenetisch gefeiert.
Wahnsinnig nervenaufreibend. Das war eine heiße Kiste noch in der zweiten Halbzeit, mein lieber Mann. Hat fast weggucken müssen zum Schluss, aber hat ja gepasst.
Große Erleichterung dann mit dem Schlusspfiff und die Party auf der Fanmeile konnte richtig beginnen. Und obwohl die deutsche Mannschaft noch einiges vorhat, schickten einige Fans schon einmal ein dickes Dankeschön nach Rio de Janeiro.
Herzlichen Dank für die Laufarbeit. Ihr habt fleißig geschwitzt, das hat man gesehen. Ihr habt gut gespielt, das hat man gesehen. Wir hatten großen Spaß, das hat man gesehen. Herzlichen Dank an die deutsche Mannschaft.
Und die Fans hoffen auf eine ähnlich gute Leistung im Halbfinale. Berlin freut sich auf die nächste große Party, die dann hoffentlich mit einem Finaleinzug der deutschen Mannschaft gekrönt wird.
Und jetzt schauen wir auf die glorreichen Zeiten unserer Nationalmannschaft, die es bisher schon gegeben hat. Auf die Jahre, in denen Deutschland bereits Weltmeister geworden ist. Erinnert ihr euch noch?
Wie am Schnürchen läuft der Ball von Fuß zu Fuß. 4 Minuten vor Ende fällt die Entscheidung. Rahn bekommt den Ball vor den Fuß gelegt. Schuss, Tor. Das war der Sieg. Im Stadion von Bern erklingt das Deutschlandlied.
Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1974.
Und dann war es geschafft für die deutsche Nationalmannschaft. Der große Triumph, 1:0 Erfolg über die Argentinier. Und das ist der große Moment am späten Abend des 8. Juli 1990. Lothar Matthäus reckte den Pokal in die Höhe.
1:0 für Deutschland in der 12. Minute. Und in der Mitte Thomas Müller zum dritten. 78. Minute 4:0. Thomas Müller ganz im Stile des legendären Gerd Müller. Deutschland feiert den dreifachen Torschützen und einen unerwartet hohen Sieg zum Auftakt.
Naja, und jetzt Brasilien eben. Identitätsgenerator Fußball, Bern, München, Rom, 3 Fragezeichen, die diesmal nicht für 3 junge Detektive stehen. So heißt das Thema diesmal bei uns im Hörsaal. Die 3 Fragezeichen stehen vielmehr für den nächsten WM-Titel, wann auch immer er geholt werden mag, über kurz oder lang. Den Vortrag zum Thema mit den 3 Fragezeichen hält Dr. Johannes John. Er hat während der laufenden Weltmeisterschaft am 24. Juni 2014 darüber gesprochen, welche Bedeutung diese Sportart im öffentlichen Bewusstsein eingenommen hat und einnimmt. Wie kaum ein anderes System, so heißt es dort, fungiere der Fußball als ein Phänomen, das Identität stiftet. Wie das genau aussieht, erklärt John anhand der 3 bisher gewonnenen Weltmeisterschaften. 1954, 1974 und 1990. Dr. John ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kommission für neuere deutsche Literatur an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Lehrbeauftragter am Institut für deutsche Philologie der Universität München. Seine Fußballleidenschaft drückt sich vor allem dadurch aus, dass er schon seit 1995 Mitherausgeber der Zeitschrift Der tödliche Pass, Magazin zur näheren Betrachtung des Fußballspiels ist. Und selbst gekickt hat er auch von 1982 bis 1992 auf allen möglichen Positionen für den, jetzt kommt's, weltberühmten Harlachinger SV. Dr. John als Wissenschaftler spiegelt gleich, was wir im Grunde ja alle wissen. Es gibt keine Spitzenteams mehr, die nicht Psychologen für ihre Spieler beschäftigen. Medientrainer kommen hinzu, Mediziner, Masseure und vieles andere mehr. Der Fußballsport ist durchdekliniert, er ist verwissenschaftlicht, wie es dazu auf der Veranstaltung in München hieß, die für uns mitgeschnitten wurde von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
An einem Ort wie diesen über ein so profanes Thema wie den Fußball zu sprechen, bedarf keiner Rechtfertigung. Gleiches war mir vor 8 Jahren bereits schon einmal gestattet, seinerzeit aus Anlass der heimischen Weltmeisterschaft, die unter dem Signum des Sommermärchens, worüber noch zu sprechen sein wird, zu den Akten gelegt wurde. Damals lautete das Thema Fußballlesen oder wie literaturfähig ist Fußball. Was die seither publizierte Literatur zum Thema betrifft, muss das Fazit von 2006 nicht widerrufen werden. So eigentümlich, freilich erklärbar, sich das eigentliche, ja oft dramatische Spielgeschehen der 90 oder 120 Minuten einer fiktionalen Darstellung verweigert, so immens ist mittlerweile die Zahl einer ebenso fundierten wie über das eigentliche Spielfeld hinausblickenden Sekundärliteratur angewachsen, die sich längst nicht mehr in bunt bebilderten Chroniken oder Saisonrückblicken erschöpft. Sie sehen hier nur eine kleine Auswahl der zu Recht auch von der Kulturstiftung des DFB alljährlich prämierten Titel. Wenn Fußball also längst in Feuilleton und Wissenschaft angekommen ist, so sei mir die ketzerische Randbemerkung gestattet, dass es sich für halbwegs erwachsene Menschen und zumal im akademischen Kontext natürlich immer gut tut, das zuweilen leidenschaftlich, nicht selten in kurzen Hosen gepflegte Steckenpferd angemessen intellektuell zu unterfüttern. Was das Risiko, gelegentlich übers Ziel hinauszuschießen beziehungsweise, um im Bild zu bleiben, das Tor zu verfehlen, natürlich mit einschließt, für beides, ebenso originelle wie spannende, zuweilen auch etwas überambitionierte Einsichten, böte etwa Klaus Teweleits rundum lesenswertes Tor zur Welt von 2006 reichlich Beispiele, doch das nur am Rande. Wichtiger scheint mir in diesem Zusammenhang ein wenigstens kurzer kritischer Blick auf das allen diesen Versuchen mehr oder weniger unausgesprochen zugrunde liegende Paradigma, das erst jüngst Hans-Joachim Watzke, Vorstandschef von Borussia Dortmund, auf die griffige Formel brachte, wonach der Fußball, gemeint ist der Profifußball, ein, Zitat, 1:1 Abbild der Gesellschaft darstelle. Ich halte dies, vorsichtig gesagt, für bestreitbar. Wobei meine Zweifel, wie oft im Leben, weniger das Resultat längeren Grübelns, sondern vielmehr einer schlaglichtartigen Momentaufnahme sind, die ich in diesem Fall einem Interview verdanke, das der tödliche Pass im letzten Oktober mit Uwe Bein geführt hat, jenem Mittelfeldspieler aus dem Kader der 90er-Weltmeister also, der laut Franz Beckenbauer mit der Gabe gesegnet war, jederzeit den tödlichen Pass zu spielen, und so auch als Namenspatron unserer 1995 gegründeten Zeitschrift gelten darf. Dort kritisierte er, Uwe Bein nämlich, am Auftreten heutiger Jungprofis deren demonstrative Abschottungstendenzen, die sich zum einen auf verbaler Ebene in Form von Verlautbarungen manifestierten, die immer weniger an freie, unverstellte Rede, sondern an wasserdichte Bulletins aus den Setzkästen von Medienberatungsagenturen erinnerten, und ihr Äquivalent in keineswegs nur metaphorischen Ab- und Ausgrenzungsritualen fänden. Ich zitiere, die kommen aus dem Bus, Kopfhörer auf, das sieht immer ein wenig arrogant aus. An den Fans vorbei, nichts hören, nichts sehen, die Mütze noch im Gesicht. Ich finde, das gehört sich nicht. Das ist, um mit Loriot zu sprechen, fein beobachtet, macht aber zugleich das Narrativ vom Spiegel der Gesellschaft doch mehr als fragwürdig. Während des Trainingslagers in einem Südtiroler Hotel, das der DFB exklusiv gemietet hatte, war es dem Personal jüngst übrigens untersagt, die deutschen Spieler von sich aus anzusprechen. Viel eher scheint mir angesichts dieser gewollten Kluft das Bild einer Blase, meinetwegen eines zuweilen bizarren Paralleluniversums oder auch eines Raumschiffs mit gelegentlicher Bodenhaftung angemessener, was sich durch weitere Beispiele mühelos ergänzen ließe, womit ich jetzt nicht jenes Salär von 314.000 Euro meine, mit dem man kürzlich Toni Kroos nach Manchester zu locken suchte. Es handelt sich übrigens um ein Wochengehalt. sondern etwa die meiner Ansicht nach kriminell absurde, in diesem Soziotop aber dennoch ernsthaft geführte Diskussion, ob es etwa erlaubt sein sollte, inmitten einer dicht gedrängten Menge von mehreren 10.000 Menschen Pyrotechnik abzufackeln. Dies schließt nicht aus, dass sich aus dem Phänomen Fußball, wie es sich seit den frühen 90er Jahren in extrem medialisierter und kommerzialisierter Form präsentiert, Vorreiter waren hier die englische Premier League und nachfolgend auf kontinentaler Ebene die Champions League, wichtige Rückschlüsse auf den Zustand unserer Gesellschaft, was ich im nationalen wie globalen Sinne meine, ziehen lassen, allerdings nicht im 1:1 Maßstab, sondern doch eher in einer Art Zerspiegel, wie er in bildender Kunst wie Literatur eine eigene Gattung bildet und seine erkenntnisfördernde wie schärfende Wirkung gerade aus solchen Formen der Übertreibung und Verzerrung bezieht. Gemeint ist die Groteske. Der Fußball als möglicherweise einzige universell verstehbare Metasprache und global dechiffrierbares Zeichensystem bleibt in seinem Status als Identitätsgenerator davon zwar unberührt, hat aber in einem seit lange schleichenden Prozess spätestens mit dieser Weltmeisterschaft 2014 seine Unschuld endgültig verloren, denn wohl kaum zuvor dominierte, jedenfalls bei all denen, die sich ihr Wahrnehmungsvermögen nicht durch einen wie auch immer beflaggten Hype vernebeln lassen, bei aller Vorfreude auf den sportlichen Verlauf des Weltturniers auch ein keineswegs nur diffuses und damit nicht mehr zu überspielendes Unbehagen, das unter dem Kürzel FIFA, jedenfalls hier und heute, keiner näheren Erläuterung bedarf. Mir erschien, meine Damen und Herren, diese Vorbemerkung nötig, um die nun folgenden, im Titel mit den Erinnerungsorten Bern, München und Rom angekündigten historischen Exkursionen nicht als eine Flucht in die Geschichte erscheinen zu lassen, ganz abgesehen davon, dass früher nicht alles besser, sondern lediglich anders war. Der Terminus des Erinnerungsortes orientiert sich dabei an jener Definition, wie sie Etienne François und Hagen Schulze ihrerseits mit Bezug auf Philipp Nora im Vorwort ihrer dreibändigen Sammlung Deutsche Erinnerungsorte von 2001 vorgenommen haben. Wenn sie Erinnerungsorte dort als langlebige Kristallisationspunkte kollektiver Erinnerung und Identität bezeichnen, die in gesellschaftliche, kulturelle und politische Üblichkeiten eingebunden seien, zugleich aber betonen, dass es sich dabei um keine Fixpunkte handle, sondern ihr symbolisches Potenzial vielmehr durch die Weise ihrer Wahrnehmung, Aneignung, Anwendung und Übertragung stets neu ausgehandelt und verändert würde, so scheint mir diese Bestimmung deshalb brauchbar und glücklich, weil sie mit Statik wie Dynamik jene beiden Momente erfasst, die zumal für Gründungsmythen und ihre Verankerung im mentalen Koordinatensystem einer Gemeinschaft konstitutiv sind. Eine Verankerung wiederum, die sich bevorzugt im Sprechen, präziser, in Form bestimmter Redeordnungen vollzieht, in denen sich eine Gruppe über ihre Erinnerungsorte verständigt. Ich komme damit zum 4. Juli 1954. Am 6. Juli 1954, einem Dienstag, strömten auf dem Münchner Marienplatz und den zu ihm führenden Straßen mehr als eine 500.000 Menschen zusammen. Die schiere Zahl allein macht dies schon zu einem historischen Datum, als dass es die offizielle Münchner Stadtchronik bis heute festhält. Der unmittelbare Anlass dazu lag gerade 2 Tage zurück, worüber ein der ersten Dekade nach Kriegsende gewidmetes Sonderheft der Zeitschrift Quick an prominentester Stelle, nämlich noch vor der Liste ausländischer Staatsbesucher, der Erinnerung an den Aufstand in der Sowjetzone oder der Liste deutscher Nobelpreisträger so berichtete, Sie können es lesen, in den Julitagen des Jahres 1954 versetzte ein Sportsieg ganz Westdeutschland in einen wahren Rauschzustand, der wie ein Naturereignis Millionen Menschen erfasste. Die deutsche Fußballelf war durch einen 3:2-Sieg über Ungarn Weltmeister geworden. Noch nie in der Geschichte Münchens wurden Menschen ein solcher Empfang bereitet wie der Nationalmannschaft bei ihrer Ankunft in Bayerns Hauptstadt. Vom Schulbuben bis zur Großmutter, vom Bauernjungen bis zum Universitätsprofessor, alle erlebten mitreißende Stunden und Tage in dem Gefühl, die 11 jungen deutschen Athleten haben auf dem neutralen Boden des Sports einen Sieg erkämpft, der uns endlich wieder neidlose Anerkennung des Auslands schenkte. Was dort im Berner Wankdorf-Stadion jenen seit dem 3. August 2001 nicht mehr materialiter existierenden deutschen Erinnerungsort am 4. Juli 1954 auf Schweizer Boden geschah, teilt mit anderen historischen Eckdaten wie etwa dem 22. November 1963, dem 9. November 1989 oder 9/11 jene charakteristische Verbindung zwischen individuellen Zusammenhängen transzendierender Zeit und privater Lebensgeschichte, die Jürgen Leinemann in die prägnante Formel fasste: Klar weiß ich noch, wo ich war, als Helmut Rahn das dritte Tor schoss. Von der Geschichtswissenschaft lange ignoriert, die sich eher an der Proklamation des Grundgesetzes, dem Disput um die Nationalhymne oder der Einführung der D-Mark orientierte und Phänomene der Alltags-, Populär- und Massenkultur erst verspätet zur Kenntnis nahm, ist jenes 3:2 von Bern mittlerweile längst zu einem zentralen Gründungsmythos der Bundesrepublik promoviert worden und dies, wie es sich gehört, mit durchaus unterschiedlichen Interessenlagen. Zeichnet sich, so Sylvia Henze, die Repräsentation der Vergangenheit im kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft notwendigerweise durch Selektivität und nachträgliche Rekonstruktion aus, gilt dies in gleichem Maße natürlich auch für das kommunikative Gedächtnis, also den Veteranengesprächen unmittelbarer Zeitgenossenschaft, wie ich bei meinen diesbezüglichen Feldstudien im Strom der Oral History feststellen konnte. Während etwa mein Vater am Abend des Tages mit dem Zug aus Bern zurückgekehrt, wohin er am Morgen aufgebrochen war, am Bahnhof einer mittelbadischen Kleinstadt, in der ich 3 Jahre postfestum geboren wurde, noch ein Bier im Stehen trank, um dann nach Hause zu gehen, tanzte man unweit davon, nach Auskunft des Onkels meiner Frau, nach dem Schlusspfiff auf den Straßen. Und wenn am 6. Juni 2004 im Umfeld eines Freundschaftsspiels, das in Memoriam Wankdorf anlässlich der 50. Wiederkehr des Datums in Kaiserslautern gegen die ungarische Nationalmannschaft stattfindet, Lukas Podolski, deutscher Mittelstürmer des Jahrgangs 85, nach Bern befragt, mit den Worten zitiert wird, ich kann mich an das Spiel gar nicht richtig erinnern, so sei ihm dieses Aperçu gegönnt, wenngleich es im Zusammenhang unserer Thematik ebenso irrelevant ist wie die Frage, welche der Erinnerung noch lebender Augen- und Ohrenzeugen denn die richtige ist. Gründungsmythen bedürfen zum einen nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, der Beglaubigung durch Zeitgenossenschaft. Vielmehr sind sie, wie Roland Barthes konstatierte, prinzipiell offen und leben im wahrsten Sinne des Wortes durch ihre permanente Fortschreibung, indem sie diese Präsenz und damit auch ihr Wirkungspotenzial durch solche Akte der Reformulierung entwickeln, werden sie zugleich zu Objekten eines Konkurrenzkampfes um die jeweiligen Deutungshoheiten. Mit anderen Worten, da Gründungsmythen als Kraftzentren der Identitätsstiftung ihre Vitalität durch posthume Funktionalisierung wie Instrumentalisierung entfalten, muss neben der Rekonstruktion historischer Faktizität ihre Rezeptionsgeschichte integraler Bestandteil wissenschaftlicher Auseinandersetzung sein, was sich gerade am Beispiel Bern lohnend demonstrieren lässt. Dass der 4. Juli 1954 alle Voraussetzungen mitbringt, um als Identitätsgenerator zu fungieren, ist dabei kaum zu bestreiten, was sich zunächst, ohne in irgendeiner Weise politische Kontexte bemühen zu müssen, allein aus den sportlichen Konstellationen um das Endspiel begründen lässt. So sah sich Sepp Herbergers Mannschaft mit einem Gegner konfrontiert, der nicht nur seit Jahren ungeschlagen war, ob seiner Spielkunst einen legendären Ruf genoss und am 25. November 1953 mit einem 6:3-Sieg England im Wembley-Stadion die erste Heimniederlage gegen eine kontinentale Mannschaft überhaupt zugefügt, sondern darüber hinaus in der Vorrunde des Turniers das deutsche Team bereits deutlich mit 8:3 besiegt hatte. Die Dramaturgie des Finales wiederum gehorchte in den Stationen Anschlusstreffer, Ausgleich, Siegestor nach einem 0:2-Rückstand, dem geradezu klassischen Modell eines gekippten bzw. umgedrehten Spielverlaufs. Der Mythos Bern erzählt also die Geschichte von David und Goliath, ebenso wie die vom tapferen Schneiderlein, wenn man an die List der taktischen Winkelzüge im Umfeld des von Trainerseite einkalkulierten 3:8-Debakels oder den Materialvorsprung durch die damals noch exklusive technische Innovation der Schraubstollen denkt, das ersehnte Fritz-Walter-Wetter, also leichten Regen, nicht zu vergessen. Wobei Technik hier in einem umfassenden Sinne zum Mitspieler wurde, trug die mediale Vermittlung dieses Geschehens doch ganz wesentlich, ja untrennbar, zur Auratisierung dieses Ereignisses bei, die wiederum Mitte der 50er Jahre eben nicht in einer ikonografischen Verdichtung des Geschehens, sei es in einem Spielfilm oder aber zu Chiffren geronnenen Standbildern, die gibt es auch, sondern vor der Ubiquität bewegter Bilder auf der Prägnanz akustischer Signale beruhte, kondensiert in der doppelten, jeweils mehrfach repetierten Skandierung des aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, 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 beziehungsweise aus, 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 das Spiel ist aus, in Herbert Zimmermanns legendärer Rundfunkreportage, die freilich ihre flächendeckende Wirkung wiederum erst der technischen Reproduzierbarkeit mit Hilfe der Speichermedien Platte, CD oder YouTube verdankt. Fragen wir uns heute, was dieses Datum des 4. Juli 1954 für die Identitätsstiftung der damals noch jungen Bundesrepublik bedeutet, so lassen sich im kulturellen Gedächtnis, welches die Beziehung zwischen Vergangenheitsbezug und Identität konstatiert und konstruiert, zwei kontrovers gelagerte Deutungsmuster ausmachen, die sich rhetorisch in die konkurrierenden Formeln »Wir sind wieder dabei« versus »Wir sind wieder wer« zuspitzen lassen. Anders gesagt, anders gefragt, ist Bern in seinem Kern als Neubeginn, als Innovation, Initiation und Aufbruch zu interpretieren, der durch den international sanktionierten Wiedereintritt in die Staatengemeinschaft eine zusätzliche Legitimation erfuhr? Oder offeriert er in rückbezüglicher Anbindung auch Möglichkeiten zu bedenklichen Kontinuitätskonstrukten? Oder noch plakativer, bedeutete der Finaltriumph zugleich auch eine posthume Revision bzw. Auslöschung der Kriegsniederlage wie Tilgung der Nazi-Schande? Eine solche Linie vom 8. Mai 1945 zum 4. Juli 1954, ja sogar von Stalingrad nach Bern, hat etwa der Historiker Norbert Seitz geknüpft und dabei insbesondere den damaligen DFB-Präsidenten Pecco Bauwens und seine vor Chauvinismen strotzende Münchner Rede vom 6. Juli 1954 als Kronzeugen bemüht, aus deren Übertragung, das kann heute als gesichert gelten, sich der Bayerische Rundfunk seinerzeit allerdings deswegen, eben deswegen ausblendete. Doch nicht nur die einhellig vernichtenden Pressereaktionen auf diesen Auftritt, wie nachfolgend die ausdrückliche Warnung des Bundespräsidenten Heuss davor, das sportliche Datum politisch aufzuladen oder etwa Toni Turek als Fußballgott zu titulieren, lassen diese historische Verbindungslinie, die den Erinnerungsort Bern an andere nationalistische Omnipotenzfantasien an- und kurz schließt, wenig überzeugend erscheinen. So erinnert sich, um hier nur einen anderen Kontrapunkt zu zitieren, ein Zeitzeuge wie Joachim Fest, denn auch er an eine Atmosphäre kollektiver Gedämpftheit statt an Exzesse nationalen Überschwangs, zu dem es in der Folge auch kaum Anlässe gegeben hätte, weder in den Jahren danach noch bei den Weltmeisterschaften 58 und 62, konnte die deutsche Nationalmannschaft an diese Leistungen anknüpfen oder gar diesen Erfolg wiederholen. Und Jakob Eder hat jüngst im Rahmen einer lesenswerten Rezeptionsgeschichte dieses Mythos recherchiert, dass die uns so geläufige und bislang hier bewusst vermiedene Formel vom Wunder von Bern zwar erstmals im Fachblatt Kicker am 12. Juni 1954 belegbar ist, in der Berichterstattung der beiden nachfolgenden Jahrzehnte allerdings keinerlei Rolle spielte, sondern erst zwischen 1970 und 1978, markiert durch Fritz Walters 50. und Sepp Herbergers wie einen Staatsakt zelebrierten 80. Geburtstag, eine späte Glorifizierung und Mythisierung erfuhr. Nach einer Distanzierungsphase in den 80er Jahren, die auch das sukzessive Ableben vieler Helden von Bern mit sich brachte, erlebte der Mythos dann in den 90er Jahren einen regelrechten Boom, auch dies keineswegs zufällig. So wenig zulässig die Rückkopplung des 4. Juli an Zusammenbruch und Kapitulation und damit seine Deutung als posthume Revision der Niederlage des Zweiten Weltkriegs scheint, so plausibel scheint mir seine Deutung als Kompensationsmodell und Paradigma dafür, wie sich bisherige Funktionseliten während der Formationsphase der Bundesrepublik reintegrieren ließen. Ein signifikantes Detail mag hier die bewusst sachlich nüchterne wie zugleich westorientierte Anrede bilden, die für den ebenso charismatischen wie autoritären Bundestrainer, ehemaligen Reichstrainer Herberger nunmehr Chef lautet. Stellt man ihm und seinem verlängerten Arm Fritz Walter jedoch etwa den Boss Helmut Rahn oder andere altersmäßig vergleichbar unbelastete Spieler wie Hans Schäfer zur Seite, so kann man allein schon aus diesem Mischungsverhältnis ermessen, welch breit gestreutes Identifikationspotenzial die Elf von Bern ihren Zeitgenossen offerierte. Dass die apostrophierte Integration dieser Leitfiguren mit Vorgeschichte exemplarisch auf einem scheinbar unpolitischen Terrain wie dem Sport und zudem unter dem doch unverdächtigen Tugendkatalog von Kameradschaft, Kampfgeist, Disziplin und Siegeswille möglich wurde, der seinerseits natürlich eine eigene Ideologiegeschichte hat, konnte dabei in einem Maße sozialpsychologisch umso entlastender wirken, als sie auf anderen Gebieten, etwa der Wiederbesetzung in Justiz-, Verwaltungs- und Beamtenapparat, einen ungleich größeren Verdrängungsaufwand erforderte, der zugleich anfänglich in Rand-, später in Kernbezirken der Gesellschaft ein mehr oder weniger latentes Unbehagen generierte, welches sich dann spätestens 1967 nicht mehr tabuisieren ließ. Ich komme damit zu meinem zweiten Punkt. Wenn der Blick sich nunmehr auf den 7. Juli 1974 und nachfolgend den 8. Juli 1990 richtet, so geschieht dies vor allem unter der Fragestellung, warum sich beide Titelgewinne nicht annähernd vergleichbar als Identitätsgeneratoren erwiesen wie der Sieg von Bern, obwohl die jeweilige historische Konstellation seit 1969 regierte in Bonn eine sozialliberale Koalition. Am 8. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Für solch genuine symbolische Verdichtungen doch überaus günstig, wenn nicht geradezu prädestiniert erschienen. Dies mag, meine Damen und Herren, zunächst schlicht daran liegen, dass sich epochale Ereignisse nicht beliebig addieren und potenzieren lassen und ein doch knapper Zeitraum von knapp 40 Jahren nur ein gewisses Quantum an Erinnerungsorten verträgt. Darüber hinaus scheint mir mit Blick auf den 7. Juli 1974, als die deutsche Nationalmannschaft die der Niederlande mit 2:1 besiegte, drei Gründe ausschlaggebend, die über das unmittelbare Ereignis hinaus wiederum in jeweils größer werdenden Kreisen zuletzt bis ins Jahr 1966 zurückgreifen. In aller Kürze, 1974 fand die Weltmeisterschaft im eigenen Land statt. Die Mannschaft der Bundesrepublik, und so terminologisch exakt muss argumentiert werden, war keineswegs Außenseiter. Der Titelgewinn damit eher der durchaus erwartete Normalfall. Und neben mannschaftsinternen Querelen, die nicht mannschaftsintern blieben, und sportlichen Glaubensfragen, Netzer oder Overwart, ist dieses Turnier vor allem auch mit einem Datum verbunden, das, nehmen Sie es als historische Pointe, auf seine Weise Epoche gemacht hat. Gemeint ist die 0:1 Vorrundenniederlage der bundesdeutschen Auswahl im Hamburger Volksparkstadion in ihrem ersten und einzigen offiziellen Länderspiel gegen die Mannschaft der DDR. Ein weiteres. Vorausgegangen waren diesem Titel der Gewinn der Europameisterschaft 72 in Belgien, den eine Mannschaft errungen hatte, deren technische Brillanz und spielerische Leichtigkeit fernab aller deutschen Tugenden das französische Fachblatt L'Équipe zwar vom Traumfußball aus dem Jahr 2000 schwärmen ließ, deren tragende Säulen, womit weniger die Münchner Achse Meier, Beckenbauer, Müller als vielmehr Günter Netzer und Paul Breitner gemeint sind, sich kollektiver Vereinnahmung aber bewusst verweigerten, indem sie auf der Höhe des Zeitgeists ebenso exemplarisch wie sorgfältig inszeniert das Konzept strikter Individualität verkörperten, das auf Separation, Differenz und Dissident setzte, wo zwei Jahrzehnte zuvor der Geist von Spitz beschworen wurde. Und last but not least hatte jener Sommer 72, und zwar hier in München, zugleich einen anderen wahrhaft historischen Markstein gesetzt, der in seiner Außenwirkung auch die 2 Jahre später stattfindende Weltmeisterschaft überstrahlte. Mit den Spielen der 20. Olympiade wollten die Veranstalter in einem bewussten Kontrapunkt zur martialischen Inszenierung der Berliner Olympiade von 36 unter dem Signum der heiteren Spiele eine nunmehr weltoffene, demokratisch geläuterte, sportlich nicht mehr ausschließlich Sieg- und Medaillen fixierte Republik auf deutschem Boden präsentieren, was, woran ich mich noch gerne und lebhaft erinnere, auf beeindruckende Weise auch gelang. Das in die Landschaft einer neu geschaffenen, auf Bauschutt des Zweiten Weltkriegs errichteten Parklandschaft eingebettete, sich dem Betrachter weit öffnende Olympiastadion, das sich wie kaum ein anderes Bauwerk dazu eignet, den unmittelbaren Zusammenhang von Politik und Architektur anschaulich und sinnfällig zu machen, war also gewissermaßen bereits besetzt und es ist neben dem Warschauer Kniefall von Willy Brandt zum Erinnerungsort der frühen sozialliberalen Epoche nicht durch die Fußballweltmeisterschaft 74, sondern durch die heiteren Spiele 72 samt ihres tragisch überschatteten Endes geworden. Und bis heute kann ich es nicht nachvollziehen, wie man die Fröttmanninger Arena ästhetisch wie sportpolitisch auch nur halbwegs ernsthaft in eine Konkurrenz zum Ensemble des Olympiaparks setzen kann. Als ein womöglich noch wirkungsmächtigerer Identitätsgenerator darf in diesem Zusammenhang zuletzt das in Wembley verlorene Endspiel um die Weltmeisterschaft 66 nicht außer Acht gelassen werden, vereinigten sich in ihm doch zwei sich scheinbar ausschließende Erzählungen. Zum einen etablierte das Turnier die bundesdeutsche Auswahl endgültig als Fußballgroßmacht, die seither an 5 der 9 folgenden Endspiele der Weltmeisterschaften beteiligt war und zudem dreimal Europameister wurde. Zum anderen schuf das mit 2-4 gegen England verlorene Finale den Mythos der Beautiful Losers, die ein umstrittenes Tor im Mutterland des Fußballs in geradezu exemplarischem Fairplay akzeptierten. Der im Bild eingefrorene Moment des von der Torlatte abprallenden Balls hat seinen Platz ebenso im kollektiven ikonografischen Reservoir gefunden wie das Foto Uwe Seelers, als dieser mit hängendem Kopf den Platz verlässt. Fußball ist als Identitätsgenerator also nicht notwendigerweise an Siege und Erfolge gebunden. Es gäbe mithin gute Gründe, die Achse Bern-München-Rom um den Erinnerungsort Wembley zu erweitern. Dass, wie und warum der deutsche Finalsieg 74 im Übrigen bei unseren Nachbarn einen Mythos eigener Art, präziser ein nationales Trauma sui generis kreierte, haben in jüngerer Zeit die Journalisten Auke Kock und Simon Cooper detailliert dargelegt, die die Endspielniederlage der das Turnier bis dahin dominierenden Elf um Johann Cruyff als eine lange Zeit offene Wunde schildern, die erst 14 Jahre später mit dem 2-1 im Hamburger Halbfinale der Europameisterschaft 88 halbwegs vernarbte, als, so Kock, nach dem Schlusspfiff mehr als 9 Millionen Niederländer auf die Straße strömten. So etwas hatte es seit dem Mai 1945 nicht mehr gegeben. Die Geschichte vom Fußball als Identitätsgenerator ließe sich also mühelos auch in anderen Ländern wie auf anderen Kontinenten schreiben. Wie dünn das Eis zwischen den Erzrivalen Holland und Deutschland freilich nach wie vor war, sollten dann die Noti Magiche des Estate Italiana 1990 beweisen. Denn obwohl der Iconographic Turn, zumal in Zeiten des Internets, natürlich auch einen Publikumsmagneten wie den Fußball erfasst hat, kann es ja doch erstaunen, dass sich von dem mit 1-0 gegen Argentinien gewonnenen Finale kaum Momente in der Erinnerung gespeichert haben, sieht man vom siegbringenden Elfmeter Andreas Bremes einmal ab. Wenn überhaupt, verbinden sich mit diesem Abend des 8. Juli 1990 die Ansichten eines weinenden Diego Maradona oder eines in wohlkalkulierter Versonnenheit über den Rasen des Olympiastadions von Rom schlendernden Teamchefs Beckenbauer, falls man nicht diesen Disput zwischen Frank Rijkaard und Rudi Völler aus dem Achtelfinale des Turniers zu dem Bild der Weltmeisterschaft nobilitieren will, was, wie ich finde, aus mehr als einem Grund nicht sein muss. Zur medialen Omnipräsenz des Fußballs als Folge der Einführung des Privatfernsehens Mitte der 80er Jahre und dem nachfolgenden Siegeszug des World Wide Web bildet diese ikonografische Leerstelle von 1990 einen nur scheinbaren Widerspruch, wirkt die damit einhergehende Bilderflut ja schon per se dem Akt der Komprimierung auf eine prägnante Szene, auf einen quasi stillstehenden Moment, diesem mythenstiftenden Akt schon diametral entgegen. So kann sich jeder, etwa zur Choreografie des Spiels, inzwischen aus der Fülle exzellenter Momentaufnahmen, wie sie uns das Internet bereits wenige Minuten nach Abpfiff präsentiert, seine eigenen Collagen zusammenstellen, ganz abgesehen davon, dass auch die Weltmeisterschaft 2002 mit dem traurig kauernden Titanen Kahn oder 4 Jahre später das Turnier mit Zidans finalem Kopfstoß gegen Materazzi ebenso ihre Bilder hatte wie etwa die WM 82 in Toni Schumachers Attacke gegen Patrick Battiston, von der Hand Gottes in Mexiko 86 ganz zu schweigen. Spätestens Mit der Etablierung der Champions League und der in diesem Fall höchst begrüßenswerten Globalisierung des Fußballs, deren Teams mittlerweile allerorten als Vielvölkerensembles auftreten, sind Clubs mit ihren Marketingabteilungen als Global Player und Identitätsgeneratoren agieren mindestens gleichwertig neben nationale Auswahlen getreten, wobei sich die mediale Präsentation dabei wohl kalkuliert in noch stärkerem Maße als je zuvor nunmehr auf das Konzept Star bzw. Celebrity fokussierte, das sich neben einem Angebot zur Identifikation auch aus dem Prinzip der unüberbrückbaren Distanz speist und im permanenten Wandel der Stylings und Images, man denke an die Marke David Beckham als Initialzünder, auch zunehmend außerhalb des eigentlichen Spielfeldes zelebriert wird. Bezeichnenderweise setzte Bundestrainer Berti Vogts vor der Europameisterschaft 66, dem letzten Titelgewinn einer deutschen Elf, in seiner Maxime »Der Star ist die Mannschaft« hier einen bewussten Kontrapunkt. Auf nationaler Ebene fungiert neben dem Erfolgsmodell Bundesliga gerade auch die Region als vergleichbares Identitätsreservoir. So trugen die Erfolge der Dortmunder Borussia Ende der 90er Jahre nicht unwesentlich zur Stärkung des Selbstwertgefühls eines Soziotops bei, das eine Periode tiefgreifender ökonomischer Strukturwandlungen zu verkraften hatte. Wobei in diesem Zusammenhang nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass dem Volkssport Fußball spätestens seit Wimbledon 87 durch andere Sportarten und ihren jeweiligen Stars, von Steffi Graf, Boris Becker oder Michael Schumacher bis zu Jan Ullrich, Sven Hannawald und Schorsch Hackl, eine vielfältige Konkurrenz erwachsen war, an die sich ein frei flottierendes öffentliches Interesse in immer kürzeren Zeitläufen und Zyklen andocken konnte, dass diese Disziplinen freilich auch rasch wieder verließ, wenn das Personal wechselte oder der Erfolg ausblieb. Doch hat die vergleichsweise geringe Strahlkraft des WM-Titels 90, kaum einer der damaligen Helden konnte übrigens nachfolgend in der Branche etwa als Trainer nennenswert reüssieren, auch rein binnensportliche, fußballspezifische Gründe. Wenn Franz Beckenbauer seinerzeit ankündigte, nach der Integration der ostdeutschen Nationalspieler nunmehr auf Jahre hinaus unschlagbar zu sein, mag diese Prophezeiung schon damals eher Unbehagen als Überschwang ausgelöst haben, was wiederum für die demokratische Reife des interessierten Publikums sprach. Wichtiger allerdings noch, sie hat sich als grandiose, geradezu kaiserliche Fehleinschätzung erwiesen, wobei der Titelgewinn 96 durch Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale gegen die tschechische Auswahl zwar eine Ausnahme bildet, die sich gleichwohl als Indiz, genauer als letzte Verzögerung eines schleichenden Niedergangs deuten lässt, der schon 1998 unübersehbar war, als der DFB zur Weltmeisterschaft nach Frankreich mit einem Kader anreiste, der mit 30,4 Jahren das bislang höchste Durchschnittsalter aufwies. Ließ sich das damalige Ausscheiden im Viertelfinale gegen die Kroaten noch gnädigerweise auf eine Schlüsselszene reduzieren, nämlich die rote Karte für Christian Wörns kurz vor der Pause in seinem Versuch, nach einem katastrophalen Zuspiel von Lothar Matthäus noch zu retten, was nicht mehr zu retten war, lieferten die Europameisterschaft 2000 wie nachfolgend auch 2004 aus nationaler Sicht nicht nur Offenbarungseide, sie waren vielmehr Bankrotterklärungen, wofür bei der Euro 2000 mehr noch als das Ausscheiden bereits in der Vorrunde nach einem blamablen 0:3 gegen eine portugiesische B-Mannschaft symbolisch die Reaktivierung eines fast 40-jährigen Lothar Matthäus stehen kann, den ein ebenso hilf- wie konzeptloser Bundestrainer Erich Ribbeck zudem noch als Libero agieren ließ, während alle anderen Teams diese Position längst als antiquiertes Relikt ins fußballtaktische Museum gestellt hatten. Mit seinem wenig schmeichelhaften Verdikt von den Rumpelfüßlern hat Franz Beckenbauer jenen verlorenen Jahren den prägenden Stempel aufgedrückt. Der deutsche Fußball, der zwischen 1966 und 2002 immerhin an 6 von 9 Endspielen beteiligt und unter dem Signum der mit deutschen Tugenden ausgestatteten Turniermannschaft, also der Formel selten schön, aber erfolgreich, sprichwörtlich geworden war, hatte den Umbruch verpasst und verschlafen und dies nicht nur unter biologischen, wenn Sie so wollen, geriatrischen Aspekten, sondern vor allem in spieltaktischer Hinsicht nebst übergreifend strategisch-konzeptioneller Planung, wobei die Vize-Weltmeisterschaft 2002 im Fernen Osten hier meines Erachtens keine Ausnahme bildete, da ein gnädiger Spielplan dem deutschen Team auf dem Weg ins Endspiel die dicksten Brocken erspart und stattdessen mit Paraguay, den USA und Gastgeber Südkorea doch eher lösbare Aufgaben beschert hatte. Spätestens die Europameisterschaft 2004 mit ihrem erneuten Scheitern nach der Vorrunde, darunter einem torlosen Unentschieden gegen Lettland und dem nur konsequenten Rücktritt des Bundestrainers, immerhin die dritte Demission im Zeitraum von nur 6 Jahren, brachte dann jenen Umschwung, den ich im Titel meines Vortrags mit den 3 Fragezeichen gekennzeichnet habe, auf die ich nun abschließend zu sprechen kommen will. Ich komme damit zum letzten Teil. Lassen Sie mich zuvor aber nochmals kurz auf Rom 90 zurückkommen und dabei 2 Propheten dieser Dekade auf die Bühne zitieren. Wenn Franz Beckenbauer, wie erwähnt, in jenen Tagen die Unschlagbarkeit des deutschen Fußballs auf Jahre hinaus prognostizierte und nahezu zeitgleich Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem ihm eigenen Pathos das Entstehen blühender Landschaften voraussagte, was sich, wenn nicht als falsche, so doch als zumindest viel zu optimistische Versprechung erweisen sollte, so halte ich es für keinen historischen Kurzschluss, beide Prophezeiungen unmittelbar aufeinander zu beziehen. Hatte nämlich Guido Knopp im ZDF 1994 das Ereignis auf seine uns allen geläufige Art bereits glorifiziert und auf breiter Front dessen Renaissance eingeleitet, so erfuhr der Mythos Bern im nachfolgenden Jahrzehnt einen regelrechten Boom, der dann 2004, als sich das Datum zum 50. Mal jährte, in Sönke Wortmanns Film Das Wunder von Bern seinen Höhepunkt erreichte. Und es scheint mir kein Zufall zu sein, dass die Revitalisierung gerade dieses Ereignisses zu einem Zeitpunkt erfolgte, da das Projekt der Vereinigung, das ja vor allem als eines des Wiederaufbaus deklariert wurde, wenn nicht gescheitert, so doch in Stocken geraten war. Die Chiffre Bern füllt damit quasi stellvertretend ein mentales Vakuum, zumal die um 6 Länder vergrößerte Bundesrepublik bis dato keinen genuinen Gründungsmythos gefunden hatte, der als Generator und Motor nationaler Identitätsstiftung hätte fungieren können. Wenn sich der ökonomische Aufbau nach 1990 als eine Herausforderung erwies, der auf der Ebene des Überbaus Opferbereitschaft, Fleiß, Entbehrung, vor allem aber Teamgeist erforderte, wird die Attraktivität wie vor allem die Transformations- und Transferoptionen des Modells Bern noch plausibler. Aufschlussreich bleibt in jedem Fall, denke ich, dass Fußball seine identitätsstiftende Wirkung hier nicht aus frischen Bildern aktuellen Geschehens schöpfte, wofür zwischen 1998 und 2006 auch wenig Anlass gab, sondern diese vielmehr in der Erinnerung exakter der Vergegenwärtigung eines immerhin ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Faktums entfalten sollte. Das Wunder von Bern. Für einen Literaturwissenschaftler ist es noch weniger ein Zufall, dass Wortmanns nächster diesem Sujet gewidmete Film, nämlich der vom Sommermärchen 2006, sich gattungstypologisch in unmittelbarer Nachbarschaft ansiedelt, die implizite Anspielung auf Heinrich Heines Versepos Deutschland, ein Wintermärchen, darf man wohl getrost nur einem Bruchteil des Publikums zutrauen. Dem semantischen Potenzial des Begriffs Wunder geschuldet, transformiert der Mythos hier zur Legende, also zur heiligen Erzählung. Ein weiteres Indiz dafür, wie um den Mythos angelagerte Narrative ihre eigene Dynamik entfalten, die sich vom Kern doch beträchtlich entfalten können, bildet doch das Factum Brutum, nämlich der Sieg des Außenseiters im sportlichen Wettkampf keineswegs die seltene Ausnahme, sondern eine stets mögliche Option. Analoges wird sich im selben Jahr 2004 wiederholen, als Otto Rehhagel, der deutsche Trainer der griechischen Europameistermannschaft, auch dies der unerwartete Triumph eines Underdog, in einer Schlagzeile der Bild-Zeitung als Rehakles in den Rang eines Halbgotts erhoben wurde. Zum Film nur kurz. Natürlich kann man das im Wunder von Bern vor allem die nachgestellten und digital generierten Fußballsequenzen unbeholfen, überflüssig und störend finden. Und natürlich kann man diesem Einwand zu Recht entgegenhalten, dass der Film ja eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt bzw. erzählen will, nämlich auf der Ebene der Familiengeschichte, in der vom heimkehrenden Mann eine Art Nostos in der Abspaltung des widerspenstigen Potenzials in Gestalt des älteren Bruders, die vom verstoßenen Sohn. Vor allem aber erzählt Sönke Wortmann die Geschichte einer Father-and-Child-Reunion, einer zaghaften, nicht spannungsfreien, letztlich aber doch gelungenen Wiedervereinigung im Zeichen des Fußballs. wo Rainer Werner Fassbinder 1978 in seiner Ehe der Maria Braun, Herbert Zimmermann, euphorisches Coda, aus, das Spiel ist aus, zum höhnischen Soundtrack eines im wahrsten Sinne des Wortes explodierenden Schlussbildes machte, das nicht nur die Möglichkeit der Wiedervereinigung zwischen dem Ehepaar ausdrücklich widerrief, sondern das Modell Bundesrepublik in dieser Deutung bereits im Augenblick ihrer vermeintlichen Entstehung für gescheitert erklärte, nähert sich Wortmann dem Mythos Bern ein Vierteljahrhundert später rundum affirmativ, um es vorsichtig zu formulieren. Was gleichermaßen für sein Sommermärchen gilt, zu dem man sich, auch wenn ich mich damit zum Spielverderber machen sollte, durchaus auch eine kritische Distanz wahren kann, ob nun auf der Leinwand oder den schwarz-rot-golden beflaggten Straßen und Plätzen jener Woche. Doch zuvor, ich komme zum Schluss, das uneingeschränkt Positive. Für mich jedenfalls zählt es zu den erstaunlichsten, uneingeschränkt begrüßenswerten Entwicklungen, dass sich der weltgrößte Fußballverband, der sich in seinem Selbstverständnis lange als Vor- und Spitzenreiter begriffen hatte, nach der Jahrtausendwende nicht zu schade war, nochmals in die Schule zu gehen und mit beträchtlichen logistischen wie finanziellen Aufwand von unseren Nachbarn, namentlich in Frankreich, die Konzepte einer systematischen Sichtung und Schulung des fußballerischen Nachwuchses zu studieren und zu adaptieren, was sehr bald und 2010 in Südafrika, weil ich finde, mehr noch als 2006 oder 2008 die erste Früchte tragen sollte, wozu nicht unwesentlich der zum einen unfreiwillige, der zum anderen erzwungene Abschied der beiden Alpha-Männchen Thorsten Frings und Michael Ballack beitrug. Dass mit Kapitän Philipp Lahm nachfolgend im wahrsten Sinne des Wortes flachere Hierarchien etabliert wurden, bestätigt diesen Paradigmenwechsel ebenso wie das Heranreifen einer Spielergeneration, die zu großen Hoffnungen Anlass bot und bietet. Fast alle der heutigen Leistungsträger, ob Reus, Özil, Götze, Draxler, Boateng, die Bender-Zwillinge, Müller, Khedira, Groß oder Volland, entstammen dem Fördersystem dieser Talentschmieden, was zugleich eine der wichtigsten Entwicklungen dieser Dekade widerspiegelt. Neben der Kommerzialisierung und flächendeckenden Medialisierung des Fußballs, das über die 90 Kernminuten hinaus mittlerweile jedes Spiel inklusive exzessiver Vor- und Nachberichterstattung zu einer meist mehrstündigen Veranstaltung aufbläst, in der der kundige Zuschauer von den sogenannten Experten freilich nichts erfährt, was ihm nicht zuvor selber schon aufgefallen wäre, ist es nämlich vor allem die Verwissenschaftlichung dieses Spiels, der auch dieses für die nationale Identitätsstiftung so zentrale gesellschaftliche Subsystem längst ergriffen hat. Damit ist weniger die durchaus spannende, mathematisch abstrahierende Berechnung von Spielverläufen und auch nicht die momentan zum Mantra erhobene Erfassung von Spielanteilen gemeint, Ballbesitz verhindert vielleicht Tore, erzielt diese aber nicht automatisch, sondern vielmehr eine bis ins kleinste Detail und mit beträchtlichem personellen Aufwand betriebene Sammlung aller nur möglichen Daten und deren eingehende Mikroanalyse. Wer sich hier näher informieren will, dem sei neben Christoph Biermanns Fußballmatrix und Jonathan Williams Revolutionen auf dem Rasen, das detailliert spieltaktische Entwicklungen und Neuerungen aufzeigt, vor allem Simon Cooper und Steffen Szymanski und ihre in der deutschen Übersetzung etwas irreführende Studie, warum England immer verliert, empfohlen. Dabei handelt es sich eben nicht um eine Sammlung altbekannter Anekdoten und Zitate. Geführt wird vielmehr der Beweis, dass moderner Fußball, so er denn von Erfolg gekrönt sein will, ohne den interpretierenden Rückgriff auf ein vielfältiges Netz unterschiedlichster Daten, von der statistischen Erfassung eines Spiels, der täglichen Trainingsplanung und Optimierung bis zu den vielfältigen Parametern, die es bei einem geplanten Transfer zu berücksichtigen gilt, längst nicht mehr auskommen kann und nicht mehr auskommt. Was zugleich bedeutet, dass die Riege vormoderner Verantwortungsträger, die sich bevorzugt aus Ex-Spielern und späteren Trainern und Managern rekrutieren und die in erster Linie auf das diffuse Bauchgefühl eines, das haben wir schon immer so gemacht, setzen, peu à peu abgehängt werden wird, falls dies nicht schon längst geschehen ist. Dass das niederländisch-amerikanische Autorenpaar hier dem deutschen Fußball, der aus dem Desaster der Rumpelfuß-Ära die richtigen Konsequenzen gezogen habe, mittlerweile eine Vorreiterrolle einräumen und dabei den Anteil betonen, der daran Jürgen Klinsmann zukommt, sei am Rande erwähnt. Das grandiose 4:0 gegen die argentinische Nationalmannschaft im Viertelfinale der südafrikanischen Weltmeisterschaft 2010 etwa mag eine Sternstunde gewesen sein, vom Himmel gefallen ist dieser Erfolg allerdings nicht. Vielmehr verdankte er sich einer genauen Matchplanung unter Federführung von Urs Siegenthaler, die beispielsweise die Entfernung zwischen den einzelnen argentinischen Mannschaftsteilen zuvor genau vermessen und als zu groß befunden hatten. Dies erlaubte nicht nur ein Überzahlspiel bei Tempogegenstößen, sondern auch die weitgehende Neutralisierung von Lionel Messi, der sich oft nicht nur gedoppelt, sondern zuweilen von 3 bis 4 Gegenspielern umzingelt sah. Kommt zum Ende. So weit, so gut. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch uns alle ins Spiel bringen und zugleich etwas Wasser in den Wein gießen. Zur Kommerzialisierung, Medialisierung und der rapiden Verwissenschaftlichung ist nämlich spätestens seit dem Sommermärchen 2006 als weitere tragende Säule des Gesamtkunstwerks Fußball dessen Eventisierung getreten, die ihren sinnfälligsten Ausdruck mehr noch als in beflaggten Autos oder Fenstern im Phänomen des Public Viewing gefunden hat, worunter im Amerikanischen übrigens die öffentliche Aufbahrung von Leichen gemeint ist. Demgegenüber präsentieren sich diese Freiluftspektakel als überaus lebendig und sinnenfroh für einen Fußballpuristen, Sie erlauben mir diesen ketzerischen Einwand, allerdings zugleich als oft eigentümlich sinnentleert, mithin als durchaus ambivalentes Phänomen. Mir jedenfalls erscheinen Einlassungen, wie man sie postfestum oft zu hören bekam. Vom Spiel selbst habe ich nichts mitbekommen, aber geil war's. Gelinde gesagt, als wenig diskursfähig, was die Frage erlaubt, ob hier noch ein sportlicher Wettkampf auf zumeist hohem Niveau in seiner immer wieder faszinierenden Dramaturgie gefeiert wird oder sich nicht vielmehr das Publikum selbst feiert, das Event also zum Selbstzweck mutiert, der Fußball also, um im Bild zu bleiben, als Anstoß fungiert, das weitere Geschehen sich gruppendynamisch, aber durchaus ohne ihn entfalten kann. Als vierte Macht, zu der man ihn unlängst deklarierte, fungiert er zugespitzt formuliert zwar als Identitätsgenerator par excellence, ohne aber im eigentlichen Sinne eine Rolle zu spielen, was Auswirkungen auf die kollektive Erinnerung hat. Nicht wenige von uns wissen, wer seinerzeit den entscheidenden Elfmeter gegen die Franzosen im Halbfinale 86 verwandelt hat oder wie der Nationalspieler Uruguays hieß, der 1966 Uwe Seeler ohrfeigte. Wer aber wüsste auf Anhieb, gegen wen die deutsche Mannschaft im Achtelfinale 2006 antrat und wer damals die Torschützen waren? Wenn man in diesem Zusammenhang, zugegeben zynisch, bilanzieren könnte, dass sich selten so viele Menschen auf einem Fleck versammeln, die so wenig vom Fußball verstehen, wie bei einem Public Viewing, so freut es mich umso mehr, dass wir alle heute hier den lebenden Gegenbeweis antreten können. Natürlich, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, sei jeder und jedem seine Party bis zum Abwinken gestattet. Und natürlich ist nichts, aber auch gar nichts gegen eine Nation einzuwenden, die sich so fröhlich, unbeschwert, gastfreundlich und rundum unchauvinistisch präsentierte wie die Bundesrepublik des Sommermärchens 2006, die sich dann zu Recht auch freuen konnte und kann, wenn dies im Ausland überaus wohlwollend und anerkennend als mentalitätsgeschichtlicher Quantensprung gewürdigt wird. Dies stellt uns zugleich aber vor neue prinzipielle Entscheidungen, die ich auf das letzte Jahrzehnt zurückblicken als ebenso brisant wie spannend empfinde und die sich auf eine prägnante Alternative zuspitzen lassen. Genügt es uns? Begnügen wir uns weiterhin mit einer Nationalmannschaft, die völlig undeutsch, leichtfüßig, schwungvoll inspiriert, mit gelegentlichen genialen Geistesblitzen von atemberaubender technischer Brillanz auch international zu begeistern vermag und vor allem Freude macht, dies nicht zuletzt auch unter ästhetischen Gesichtspunkten, dann aber auf verblüffend analoge Weise 2-mal gegen Spanien und 1-mal gegen die Squadra Azzurra ausscheidet, wenn es drauf ankommt? Oder erwartet der Fan, ob nun männlich oder weiblich, à la longue, und das heißt recht bald, nicht doch endlich wieder einen Titel, egal wie und mit welchen Mitteln errungen? Wofür es ja Beispiele gibt, denken wir nur an die Vize-Weltmeisterschaften 82 und 86 zurück, die von Teams errungen wurden, die wenig zur Identifikation einluden, ja anno 82, Leon und anderes, eher als abschreckendes Beispiel gelten konnten, sind uns nochmals zugespitzt, Beautiful Losers lieber als Ugly Winners. Fragen, die hier selbstverständlich nicht ex cathedra entschieden werden können, sondern die sich vielmehr jeder und jeder von uns für sich beantworten muss. Fragen zugleich aber, deren Beantwortung möglicherweise viel über den Zustand unseres Gemeinwesens aussagt. Seit dem 12. Juni ist Brasilien hierfür ein weiteres Beispiel, ein Experiment an lebenden, höchstathletischen Körpern. Der Ausgang ist offen. womit wir uns nach dieser Stunde Calcio Parlato endlich gemeinsamen Feldstudien widmen wollen. Tröstlich in jedem Fall, dass auch jede Form der Verwissenschaftlichung dem Unberechenbaren eines jeden Fußballspiels nicht endgültig beizukommen vermag und es darüber hinaus auch Spielformen und Spielfelder gibt, die sich all diesen Zugriffen hoffentlich auch weiterhin entziehen werden, womit ich, wie schon 2006, mit den Worten von Horst Rubesch schließe und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke.
Heute habt ihr Dr. Johannes John gehört. Er sprach darüber, wie Fußball auf unsere Gesellschaft wirkt und wie er seit dem Wunder von Bern gewirkt hat. Sein Vortrag trug den Titel Identitätsgenerator Fußball Bern, München, Rom. 3 Fragezeichen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.